Es gibt bei unserem Thema, wir haben ja gesehen, dass der Herr Jesus Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Es gibt hier zwei Extreme im Leben der Menschen. Du triffst immer wieder auf Menschen, die sind überzeugt, dass sie schön sind, die sind überzeugt, dass sie stark sind, die sind überzeugt, dass man sie bewundern soll. Das sind Menschen, die ein sehr großes Selbstbewusstsein haben. Dann hast du das andere Extrem, Menschen, die depressiv sind, die resigniert sind, die Schwächen sind übermächtig, sie haben Selbstmitleid. Ich möchte es mal in Bildersprache ausdrücken, sie nehmen dem Selbstmitleid ein Vollbad, sie können gar nicht mehr anders. Und sie suchen bei den Menschen Mitleid, das passiert oft auch im Berufsleben, aber auch in der Ehe. Und jetzt kommt es einfach so, dass gerade die Schwachen, die sich der Schwäche bewusst sind, sie möchten ja sein wie die anderen, die nur denken, dass sie keine Schwächen haben. Und dann kommt etwas, das wiederum meine Stellung in Christus angreift, das ist die Heuchelei. Und wenn der Herr Jesus selber für sich sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist klar, wenn der Jesus in mich einzieht und er sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und ich im Lichte wandle, im Geist wandle, also in dieser Schneise bleibe, auf diesem lebendigen Weg, dann ist es eigentlich klar, dass die Ehrlichkeit da dazugehört. Ich muss einfach ehrlich sein. Warum soll ich ein Theater vorspielen? Ich habe das schon so oft erlebt. Wie geht es dir? Die Frage mag ja berechtigt sein, aber manchmal ist sie auch peinlich. Weil du denkst, hoffentlich fragt mich keiner, wie es mir geht, weil es dann nämlich dreckig geht. Du hast den Mut nicht, das zu sagen. Aber ich denke, man kann hier ganz ehrlich sein. Weil seither, der Herr Jesus war am Sichersbrunnen müde. Und er hat diese ganze Enttäuschung erlebt, die wir gesehen haben. Und jetzt kommt halt etwas, und ich denke, da muss man sich selber ganz realistisch an der Nase packen. Die Bibel ist nämlich hier so, dass sie uns einen Spiegel vorhält. In Sprüche 24, 10 sagt sie etwas. Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft bestrengt. Das heißt, immer wenn es kritisch, wenn es ernst wird, dann zeigt sich, wie stark ich wirklich bin. Ich bin immer nur so stark, wie ich in meinem schwächsten Moment bin. Das ist wie bei einer Kette, wo Glieder hat, das kleinste Glied ist das Problem. Und wenn ich letztendlich in einem Punkt Schwachheit habe, dann ist das letztendlich mein Wunderpunkt. Nun, wir haben das ja vorher so abrisshaft angesehen. Die Bibel geht davon aus, und das sind jetzt die Überbegriffe, dass es vier Bereiche gibt, wo ich wirklich schwach bin. Die Schwachheit des Fleisches. Nun muss man die Bibel, wenn man sie studiert oder liest, muss man bestimmte Eigenheiten wissen. Die Bibel nennt den Mensch, der im Fleisch ist, grundsätzlich einen Ungläubigen. Also wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, dann ist er laut biblischem Befund im Fleisch. Wenn aber ein Wiedergeborener, der gerettet ist, schwach ist, dann nennt ihn die Bibel fleischlich. Und hier haben wir eine ganz klare Aussage, so wie ich bin in meinem Fleisch, am schwächsten Tag, genauso bin ich. Schwachheit des Fleisches, zweite Schwachheit des Glaubens. Nachdem wir den Geist des Glaubens haben, ist es relativ einfach. Ich muss eine Entscheidung fällen, ob ich bereit bin, Gott wirklich zu vertrauen und Ja oder Nein zu sagen. Das heißt, hier gilt keine Ausrede. Und das dritte natürlich, Gewissensschwäche, die Verklagung. Es gibt hier Leute, die sind ganz schwach, gibt es Leute, die sind stark. Und ich sage es mal ganz ehrlich, um die Erfahrung im eigenen Leben und die der Fälle, mit denen ich zu tun hatte, nicht zu verschweigen. Mir ist es lieber, wenn jemand ein schwaches Gewissen hat, als wenn er sein Gewissen bereits wie mit einem Brennheiser gehärtet hat. Das heißt, das Gewissen nicht mehr anschlägt. Also schwaches Gewissen muss nicht schlecht sein geistlich. Der Bruder, der mir mal, seelsorgerlich helfen wollte und diesen etwas kuriosen Ausspruch getan hat, als ich sehr schwach war, den großen Nöten, dann sagte er mir, weißt du, Karl Hermann, der Leib Christi ist ein wunderbares Gebilde, aber du bist halt der Blinddarm. Das war dann, sagen wir mal, nicht so schön, aber er hat eine große Wahrheit ausgesprochen. Körperliche Schwäche, auch Sache für sich. Wir müssen einfach nüchtern sachlich der Schrift glauben. Matthäus 26, 41. Auch die Gläubigen, die von sich sehr überzeugt sind und denken, ja, ich bin ja nicht anfällig, das mag ja sein, dass das vom Charakter her oder von der Erbeinlage her der Fall ist. Aber der Herr Jesus sagte in Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist ein Grundsatz. Wisst ihr, es gibt Leute, die, wenn sie wieder geboren sind, dann diesen Vers regelrecht rumdrehen. Sie tun so, als wären sie im Fleisch stark. Aber der Jesus sagt klipp und klar, du bist im Geist stark und im Fleisch bist du schwach. Das ist einfach ein Fakt. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. 1. Mose 6 beim Sündenfall sagt uns die Heilige Schrift, und das ist einfach unser Metier, wo wir drin leben. Ich lese Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten. Denn er ist ja Fleisch. Also das ist einfach der Stoff, wo wir daraus geschaffen sind. Natürlich, nach der Wiedergeburt bestehe ich nicht mehr aus Fleisch allein, sondern ich habe der wiedergeborene Geist. Dann ist dieses Spannungsfeld da. Und es gibt hier jetzt einfach ein paar Dinge, die man sehen muss. Und zwar, wenn ich jetzt zum Fleisch zum Beispiel hingehe und mich einmal kontrolliere, dann gibt es etwas, das ich für persönlich mit das Gefährlichste halte. Wenn man nämlich die Schwäche des Fleisches mit dem Geisteswirker verwechselt. Das heißt, es kann passieren, dass ich letztendlich von meinem Fleisch her, von meinem natürlichen Mensch her bestimmte Fähigkeiten habe. Das sind oft die Leute, die sehr gesetzlich sind, weil sie haben an manchen Punkten keine Anfälligkeit. Sie sind dann auch sehr gnadenlos mit denen, die hier Schwachheiten haben. Und sie glauben, das ist jetzt in Wirklichkeit mein geistliches Potenzial. In Wirklichkeit ist nur der Charakter. Ich habe festgestellt, dass ganz viele Dinge, die ein Mensch mitbringt, die ihn praktisch für eine Denomination prägen, dass die vom Charakter kommen. Du findest zum Beispiel in gesetzlichen Kreisen immer der gleiche Menschentyp. Du findest in charismatischen Kreisen immer der gleiche Menschentyp. In Albstadt findest du auch immer einen Menschentyp. Weil wir selber Menschen sind, die uns ihrer Schwäche bewusst sind und dann durch den Herr Jesus zur Kraft gekommen sind und wir das offen zugeben, ist bei uns so, dass 90%, die bei uns hereinkommen oder angezogen werden, sind schwache Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht das Schlechteste. Ich habe ein Metier von Menschen, die der Herr Jesus dringend nötig brauchen. Und da musst du nicht sagen, ich kann das allein und der Herr erwartet von mir hier den Sieg, sondern sie wissen ganz genau, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Sie wissen, der Einzige, der hier helfen kann, ist der Herr Jesus mit seinem vollkommenen Opfer, das ja das Fleisch in den Tod gebracht hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wisst ihr, und die erste Schwachheit, die ist ganz einfach, man muss ein für alle Mal sich vergegenwärtigen. Es gibt Dinge, die kann ich mit meinem Willen nicht verändern. Die kann ich nicht verändern. Machen wir ein Beispiel. Ich bin ein Charakter, wenn ich unter ganz großem Stress bin, dann werde ich bei Süßigkeiten essen zum Beispiel zuchtlos. Selbst wenn ich das jetzt weiß und es nicht will und es jetzt keine direkte Sünde ist, ich will das nicht, wenn ich jetzt mit meinem Charakter dagegen ankämpfe, mein Charakter taugt für das wenig, dann gebe ich nach. Aber die Bibel sagt, du bist mit Christus gekreuzigt. Jetzt halte dich dafür. Die anderen sind mit den Augen anfällig. Sexuelle Dinge, und es gibt auch Leute, da ist gar nicht sexuell, sondern ich habe das auch lernen müssen, es gibt auch Leute, für die ist die größte Gefahr nicht das andere Geschlecht, sondern Schaufenster. Und natürlich der Neckermann-Katalog. Da sind die gefangen. Und es gibt wieder andere Dinge, wo das Fleisch zum Mitleid neigt, wo das Fleisch dazu neigt, sich zu verdammen. Und es gibt einfach eine Regel, das, was selber meine Schwachstelle ist, das schlägt der fleischliche Gläubige dem anderen um die Löffel rum. Und zwar ganz einfach, in Klagelieder 5 steht, Knechte herrschen über euch. Menschen, die selber geknechtet sind, nicht frei sind in Christus, die haben oft genau die Art, dass sie dem anderen gewisser Druck, gewisse Knechtschaft, bestimmte Regeln aufzieht und sie quälen. Ein Mensch, der frei ist in Christus, der kann darauf vertrauen, dass der Jesus mit dem anderen genauso zum Ziele kommt. Und der muss der andere nicht unter Druck setzen. Aber jetzt kommt natürlich das Grundproblem. Paulus sagt in Römer 6, Vers 19 bezüglich dieser ganzen Thematik der Schwäche des Fleisches, dass hier im Endeffekt ein Grundproblem vorliegt. Er nennt es hier, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ganz einfach, unsere Beispiele von vorher. Du hast bisher in diesem Metier gelebt, wo die Gesetzlosigkeit ist. Hast du jetzt einen anfälligen Charakter, wird dich die Gesetzlosigkeit, die wird dich packen. Und er sagt, dort wo du lebst, dort wirst du auch beherrscht. Und er sagt hier ganz klar, und das ist ein zentraler Punkt, du musst praktisch in Christus bleiben. Ich sage es mit meinen Worten, du gehst einfach in diese Schneise, die wir gesehen haben, in diesen Freiraum in Christus, wo ich im Glauben eintreten kann, und dann hört die Schwäche des Fleisches automatisch auf. Aber das ist ein Kampf. Wisst ihr, ich habe so viele Dinge erlebt, wo ich einfach in dem Moment, wie ich mich für mit Christus gekreuzigt hielt, ich habe das ganz praktisch gemacht, in derselben Sekunde hat die Anfechtung aufgehört. Ich habe jetzt ganz neu wieder Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht immer ganz genau, was es war, aber da hat irgendwo kam eine Versuchung, wo ich genau wusste, Finger weg, der Herr will das nicht. Und die Versuchung war so, dass sie meinem Charakter entsprochen hat. Da war es ganz gefährlich. Und ich wusste nicht, was tun. Und dann kam der Herr mir zu Hilfe, der Heilige Geist hat mir einfach die Stelle Römer 6, 6 und 11 in Erinnerung gebracht. Du bist mit Christus gekreuzigt, vollkommene Opfer, jetzt halte dich dafür. Da bin ich einfach hingegangen. Jetzt kommt das Problem. Oft nimmt der Teufel zu einer Finte Ausflucht, indem er dir sagt, ja, du weißt ja, du bist mit Christus gekreuzigt, du könntest jetzt deine Schwäche oder deine Schwäche des Fleisches ausmerzen, aber du willst ja gar nicht. Das ist einfach ein Punkt. Man kann auch in seiner Schwäche zum Herr Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, ich komme jetzt durch diese Schneise zu dir vor dein Angesicht und bitte einfach, dass du diese Schwachheit, mit der du Mitleid hast, bei mir genauso ausschältst. Ich halte mich jetzt für, mit dir gekreuzigt, obwohl ich in Wirklichkeit es eigentlich gern tun wollte. Die Ehrlichkeit muss da sein, dass ich immer Jesus sage, eigentlich wollte ich es gern tun, aber weil ich weiß, dass es falsch ist, halte ich mich für mit Christus gekreuzigt. Ich habe dann erstaunliche Erfahrungen gemacht. Jedes Mal, wenn ich das im Glauben tat, hat es gewirkt. Und ich sage heute, Leute, auch wenn Menschen da sind, die noch rauchen, Menschen, es ist ja nicht die einzige Sucht. Der größte Götze ist immer noch das Ego. Es gibt Menschen, die leben vollkommen nicht in der Sünde, aber die haben eine Sünde, die viel schlimmer ist, wie die kleine Sünde, wo man drin leben kann. Das ist ganz einfach. Sie machen sich zum Götze. Sie tun, wie wenn sie Gott wären. Und da kommt wieder das, was ich heute Morgen sagte. Und dieser Mann, der diesen berühmten Satz mit dem Kuhschwanz gesagt hat, der hat einen zweiten Satz gesagt. Er hat es auf die Pietisten bezogen. Jetzt nehmen wir mal an, das sind die entschiedenen Gläubige. Er hat gesagt, herab, du stolzer Pietist, herab musst du und jeden Zweifel, weil Hochmut nicht im Himmel ist, hochmütig ist der Teufel. Und er hat einfach gezeigt, du musst aufpassen auf deinen eigenen Charakter. Wenn ein David sagen musste, Herr, zeig mir, wie ich es meine, dann ist es wichtig, dass wir ehrlich in Angesichts vom Herr Jesus steht und uns auch vor ihm durchleuchten lasset, was ist bei uns wirklich los? Wer sind wir? Und wenn dann Dinge herauskommen, die zeigen, dass wir hier Schwächen haben, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann muss sofort einschalten, was wir heute Morgen gesehen haben, dass der Herr Jesus Mitleid mit meinen Schwachheiten hat. Das Wort ist im Gesamtes so, dass es um Erbarmen geht, dass es um die Eingeweide geht, um Erbarmen. Und der Grundsatz, wenn ich das mache und dann zum Herrn Jesus fliehe und sein vollkommenes Opfer in Anspruch nehme, dann hört es auf. Wisst ihr, es ist zum Beispiel, ich sage es mal hart, es ist mir lieber, wenn ein Schwacher in seiner Schwäche, sich seiner, ich sage mal, Unfähigkeit bewusst, zum Herrn Jesus flieht und von ganzem Herzen von ihm erwartet, dass er diese Schwäche hinwegnimmt, dass er mit Christus gekreuzigt ist und dass er ihm hier Sieg gibt, als wenn jemand aus seinem eigenen starren Charakter heraus hier nicht sündigt. Geistlich hat der in der Schwäche zum Herrn Jesus flieht, das größere geistliche Potenzial entwickelt. Und ich denke, es ist wirklich Zeit, dass wir vom hohen Ross heruntergehen, wenn ein Paulus sagen musste, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, dann muss man einfach sagen, das ist der Realzustand. Wenn ich im Geiste wandle, dann kommt die Schwäche nicht. Wandle ich nicht im Geist, kommt sie automatisch. Gell? Und ich sage es mal so, ein Paulus war ein Mann, der ja ungeheuer Gott gedient hat und trotzdem war ihm klar, mein Fleisch ist schwach. Die Brüder, die das nicht wahrhaben wollen, die machen ganz einfach einen Trick, die sagen, es ist so, das ist der Nicht-Wiedergeborene. Entschuldigung, lest den Text nochmal ganz langsam. Du kannst 100 Leute lesen lassen, die einen normalen, gesunden Menschenverstand haben, da kommt keiner auf die Idee, dass das umgekehrt sei, sondern Paulus bezieht sich das und zwar im vollster Ernst. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Er sagt nicht, da hat nichts Gutes früher gewohnt, sondern er sagt jetzt, im jetzigen Zustand. Er ist sich das volle bewusst und darum braucht er der Herr Jesus. Darum muss er sagen, ich predige nichts als Christus allein. Wisst ihr, ich kann euch problemlos eine Sekte gründen. Es gibt nichts Einfaches, wie eine Sekte zu gründen. Wisst ihr, wie das geht? Genau das macht nämlich der Teufel. Er kennt die Schwachheit der Menschen und er weiß, was sie erwarten. Also nicht, was Gott dazu sagt, sondern was sie erwarten. Dann macht er ihnen Geländer, wo sie sich dran halten können. Wo ganz klar gesagt wird, so und so und so und das musst du tun und dann funktioniert es. Das musst du ihnen nur predigen. Du brauchst der Herr Jesus gar nicht mehr predigen. Die laufen dir alle nach. Wenn du aber anfängst, die Wahrheit zu predigen und den Leuten sagst, du bist im Prinzip von deiner Fleischesnatur überhaupt nicht in der Lage, Gott zu dienen, selbst als Wiedergeborener, sondern du musst im Geist wandeln. Nur dann passiert es. Was sagt denn Galater 5, 16 bis 22? Sagt Bibel doch ganz klar, wenn wir im Geiste wandeln, wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Wenn du nicht im Geist wandelst, dann kommt Vers 19 bis Vers 21, dann kommt das ganze Fleischliche raus. Sobald du wieder im Geist wandelst, kommt die Frucht des Geistes. Das ist ein Block. Das ist der wichtige Punkt, wenn man sich der Schwäche bewusst ist. Der Herr Jesus weiß, dass wir schwach sind. Er akzeptiert, dass wir schwach sind. Er akzeptiert, dass wir hier kämpfen und er hat Mitleid mit uns und jetzt muss ich zum Herr Jesus fliehen. Ich brauche den Herr Jesus ganz anders, wenn ich mir meiner Schwäche bewusst bin. Wie ich so ein selbstgerechter, darf ich es mal ganz spöttisch sagen, Eisheiliger bin, der auf die andere herabsieht und seiner Schwäche sich nicht bewusst ist, wird dann der Herr Jesus verherrlicht in keinster Weise. Wenn ich aber die Leute sage, ich bin hier völlig anfällig, ich habe hier aus meiner menschlichen Natur keinen Sieg, meine ganze Entschiedenheit dem Herrn Jesus gegenüber bringt mir keinen Sieg, weil mein Charakter so stark ist, meine Fleischeslinie, dass ich keine Chance habe und dann bezeuge und trotzdem bin ich frei und trotzdem lebe ich hier nicht in der Sünde. Und die Frage, warum, da sage ich, nur wegen dem vollkommenen Opfer Jesu. Nur wegen der Person Jesu allein. Ich fliehe zu ihm, nehme es für mich in Anspruch. Und dann, wer hat dann die Ehre? Er, nicht ich. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir haben ja gesehen, die Schwäche des Fleisches, die hat dann gleichzeitig natürlich wieder zu tun, und das muss man jetzt einfach nüchtern sachlich sehen, mit dieser göttlichen Tatsache des Kreuzes. Wir wurden mit Christus gekreuzigt, wir wurden ausgeschaltet. Galater 6, 14. Wenn jetzt ein Mensch gegen die Welt anfällig ist, dann sagt die Bibel, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und dann erklärt er, das kommt aus der neuen Schöpfung. Das heißt, wenn mich jetzt die Welt reizt, darf ich nur hingehen, die Bibelstelle nehmen und gehe durch diese Schneise, wo wir gesehen haben, vors Angesicht Jesu und sage, ich danke dir, dass ich in der Sekunde, als ich wiedergeboren wurde, mit dir begraben wurde, mit dir auferstanden bin, ich bin für die Welt tot, ich bin gekreuzigt. Und wenn das jemand in kindlichem Glauben annimmt, hört die Anfechtung auf, die Lust hört auf. Ich habe bei mir festgestellt, ich kann jede Lust töten, wenn ich mich für in der Sache für mit Christus gekreuzigt halte. Die Frage ist, will Gott, dass ich jetzt mit letzter Beherrschung und mit meiner menschlichen Kraft dagegen angehe? Ich finde es in der Bibel nicht. Ich finde was ganz anderes. Ich finde, dass ich zum Herrn Jesus fliehen soll und er wird für mich streiten und wird mir dann den Sieg geben. Und dann hat er nämlich die Ehre und nicht ich. Und das alles geschieht natürlich im Glauben. Und wir haben ja gesehen, dass wir den Geist des Glaubens haben. Aus dem Grund können wir das eigentlich alles tun, was vorher gar nicht möglich wäre. Und jetzt sagt Paulus in Römer 14, 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Da geht es zum Beispiel über die Speisevorschriften, über die Einhaltung von Tagen. Paulus geht einfach davor aus seinem Römerbrief, dass es schwache Gläubige gibt. Und er sagt, derer musst du dich erbarmen, du brauchst dich nicht niedermachen. Wisst ihr, ich kenne Gemeinde, wenn du da schwach bist, dann stellt man dich unter Gemeindezucht. Und sind ist, dass die Leute fliehen, rausgehen und kaputt gehen. Wenn du schwach bist, dann musst du den Leuten zeigen, wie kann ich stark werden, nämlich in Christus. Dann musst du zum Herrn Jesus fliehen. Und Paulus ist hier relativ einfach. Er zeigt das auf in einer Art und Weise, die ist simpel. Das kann ein Kind verstehen. Aber, jetzt kommen wir zu dem Problem, ich muss, das ist ein Zwang, ein geistlicher Zwang, im Glauben handeln. Glaube ist ein seltsames Wort im Griechischen. Es heißt Pistis. Und dieses Pistis heißt genau zu gleichen Teilen Glaube und Vertrauen. Wisst ihr, es kommen immer die Leute und sagen, ich habe keinen Glauben. Wenn ein Wiedergeborener zu mir sagt, ich habe keinen Glauben, erkläre ich ihm, du hast den Geist des Glaubens, du hast keine Ausrede. Sondern wenn er sich seiner Stellung und der biblischen Lehre bewusst wäre, dann wüsste er, ich muss jetzt nur wie ein kleines Kind vertrauen, ich muss Gott glauben. Und das ist letztendlich dieser Kampf, wo es darum geht, vom Angesicht Jesu stehen zu bleiben, in Christus zu bleiben. Wem glaube ich? Es gibt drei Möglichkeiten. Oder vier sogar. Glaube ich der Heiligen Schrift? Da bin ich auf dem richtigen Weg. Glaube ich meiner Seele? Da bin ich schon halber kaputt. Glaube ich den Lehren der Menschen, dann bin ich letztendlich genauso ausgeliefert. Oder glaube ich gar der Einflüsterung des Teufels, dann bin ich völlig erledigt. Und das ist der Schlüssel für mich. Wem glaube ich? Wisst ihr, ich habe die Bibel früher so gelesen, ich hatte Phase, da habe ich 50 Kapitel Bibel gelesen, einen Tag. Ich hatte Phase, da habe ich 30 Kapitel gelesen. Und ich kann heute nicht sagen, ich habe sie unbewusst gelesen. Brauche ich heute nicht mehr. Heute ist ganz einfach, ich lese so, wie ich geistlich Kapazität habe. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe dann Wert drauf gelegt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte mal eine Phase, da habe ich 6 Kapitel im Tag gelesen, dann habe ich Wert drauf gelegt, dass ich die 6 Kapitel lese. Das ist mein Charakter. Ich bin ein Perfektionist. Ich will die 6 Kapitel lesen. Aber dann kam etwas. Irgendwann habe ich festgestellt, du hast es überlesen. Und so ist mir das gegangen mit Epheser 1,17. Ich habe sie heute Morgen schon vorgelesen. Ich habe das immer überlesen. Und dann habe ich mir angewöhnt, wenn ich Bibel lese und merke, dass ich etwas überlesen habe, dann stoppe ich sofort und gehe zurück und lese es noch einmal. Und wenn ich nicht Klarheit bekomme, dann lese ich es ein drittes, ein viertes Mal. Ich gehe zurück, ich lasse die Schrift bewusst auf mich wirken als die Wahrheit. Wisst ihr, und wenn jetzt hier in Epheser 1,17 Paulus sagt, ich brauche Offenbarung vom Herrn über Gott selber, über das, was in mir drin ist, über das vollkommene Opfer. Und er nennt das, was in mir ist, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wisst ihr, wenn ich mit den Leuten diskutiere, die diskutieren mit mir über das Kopftuch der Frau. Die diskutieren mit mir, ob man letztendlich, sagen wir mal,
Medien benutzen darf, die diskutieren mit mir, ob er Blutwurst essen darf, die diskutieren mit mir über alles das. Das ist Fleisch, das ist der Mensch, das gefällt ihm. Zu mir kam meine Schwester und hat gesagt, darf ich Karte spielen? Dann habe ich zu ihr gesagt, ich sag's dir nicht. Ich habe gesagt, geh zum Herr Jesus und frag ihn. Dann ist sie wütend, also sie hat sich beherrscht, aber ist so vor sich hin murmelnd und giftend ist sie davongegangen und hat gesagt, jetzt weiß ich es erst nicht. Sie wollte sich an den Menschen hängen, sie wollte das von mir. Und ich habe gesagt, geh zum Herr Jesus, der sagt es dir. Wisst ihr, und das ist das Problem. Ich brauche letztendlich eine eigene Überzeugung, ein eigenes Komma, ein eigener Glaube, wo ich in kindlichem Glaube das, was der Herr mir zeigt, tue. Und denen Leute gehe ich hin und lese die Bibelstelle. Ich lese ihn und sage, was auch die überwältigende Größe, es gibt kaum eine Steigerungsform, eine überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann werde ich ein bisschen gemein. Dann frag doch die Leute einfach, guck her, diese wunderbare Bibelstelle, erklär mir, wie diese überwältigende große Kraftwirkung in dein Herz hineinströmt. Wie hast du Wirksamkeit? Wie hast du Macht? Wie hast du Stärke? Ich kann dir sagen, was passiert, du kriegst keine Antwort. Das steht im Griechischen bei Kraftwirkung Energeia. Das heißt, es ist eine Energie. Aber jetzt sagt die Bibel klipp und klar, nur bei denen, die wir glauben. Was muss ich glauben? Da steht nicht, die gläubig geworden sind. So habe ich es immer gelesen. Sondern statt die das glauben, was ihnen Gott vorher geoffenbart hat, nämlich, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in ihnen drin ist. Da geht es nicht um den Himmel. Das ist das, was in diesem vollkommenen Paket der völligen Erlösung bereits in meinem Geist gegeben wurde, was in mir drin ist. Wisst ihr, wenn ich die Leute sage, Epheser 2, Vers 10 sagt, alle Werke, die ich tun soll als Gläubiger, solange ich lebe, sind bereits seit Grundlegung der Welt, solange gilt nämlich das Opfer, in mir, in diesem vollkommenen Opfer enthalten. Wandle ich im Geist, tue ich automatisch diese Werke. Wandle ich nicht im Geist, tue ich gar nichts. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass das schon da ist. Die versuchen, sich zusammenzureißen. Sinnlos. Es ist schon alles da. Ich muss nur im Geiste wandeln. Dann wird es wirksam. Und dann sagt die Bibel hier, und das ist ganz, ganz zentral, diese Energie bewirkt Macht. Da steht im Griechischen ein Wort, Kratos. In Krataia ist die Selbstbeherrschung. Kratos bedeutet im Griechischen Kontrolle. Wenn zum Beispiel Gott angebetet wird, dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit. Da steht in der Regel, dein ist Kratos. Und bei Kraft steht meistens Dynamis. Aber dein ist die Kontrolle. Und das sagt die Bibel. Sobald du im Glauben glaubst, was muss ich denn glauben, was in mir drin ist? Dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Dass das vollkommene Opfer völlig wirkt. Dass ich völlig gereinigt werde durch Jesu Blut. Dass ich in dieser Schneise vors Angesicht Jesu gehen kann. Wenn ich im Wille Gottes bitte, dass Gott alles tut, dass das vollkommene Opfer wirkt, dann sagt die Bibel, dann löst es Energien aus, die bei dir Selbstkontrolle bewirken. Wisst ihr, das war für mich klar mit der Charismatik. Die Leute sind rückwärts umgestürzt. Wenn ich jetzt die Bibel lese, sage ich, Moment mal, die Bibel sagt, die Kraftwirkung durch den Heiligen Geist, die in dich hineinströmt, bewirkt Kontrolle. Und dann sagt sie, wer rückwärts umstürzt, 1. Mose 49, den hat die Schlange gebissen. Dann sagt sie, wer rückwärts umstürzt, 1. Samuel 4, Eli, der ist unter dem Gericht Gottes, genau das gleiche Jesaja 28. Sie werden rückwärts fallen im Gericht. Und dann ist ganz klar, dann zeigt die Bibel, diese Kraftwirkung bewirkt, dass du dich kontrollieren kannst. Du bist kein Sklave deiner Gefühle, du bist kein Sklave deiner Lüste, du bist kein Sklave deiner Süchte. Sondern du kannst mit Christus, indem du das vollkommene Opfer annimmst, kannst du jede Bindung bei dir brechen. Das bist aber nicht du, der das tut, sondern das ist der Herr Jesus, der durch sein vollkommenes Opfer es bei dir bewirkt. Da kommen die Leute zu mir und sagen, versuche mich zu loben, ich wimmle sie in der Regel ab und sage, eins muss klar sein, ich habe nichts getan, ich kann nichts tun. Er wirkt. Wissen wir mal, so weit sind, dass wir sagen können, nicht ich, Christus, dann ist gewonnen. Und der fleischliche Mensch, der nicht biblisch glaubt, der setzt immer auf sein Fleisch, auf seine Kraft, auf seine wirklich vorhandene Willenskraft, auch auf seinen Charakter, der viele Dinge kann. Ich kenne Leute, die haben mit bestimmten Sündern kein Problem. Das ist aber nicht, weil sie geistlich sind, sondern die haben da im Charakter keine Anfälligkeit. Dafür sind sie bei anderen Dingen wieder katastrophal anfällig. Wenn man das sieht, dann ist klar, sobald ich erkenne, was in mir drin ist und ich nehme das an, diese Kraftwirkung, dann werde ich kontrolliert sein und werde wirklich menschlich geistliche Stärke entwickeln. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn der Heilige Geist so gewaltig über dich kommt, dass du zu Boden gehst, dann höchstens auf dein Angesicht, aber nicht auf der Rücken. Von daher kann ich immer sagen, wenn ein Mensch auf der Rücken fällt, als Geisteswirkung ist es nie der Heilige Geist. Was es ist, das sei dahingestellt. Ob das Finsternismächte sind, ob das lediglich, ich sag's so, eine seelische Kraft ist, sei dahingestellt. Aber das Grundproblem ist einfach das, die Schwäche des Fleisches kann ausgeschaltet werden durch Glauben. Und wisst ihr, jetzt sind wir ja dabei, was muss ich tun in der Endzeit, dass mich dieser antichristliche Geist nicht erfasst. Und da gibt es ein Kapitel, das hat mich immer getroffen. Und zwar in Lukas 18, das Gleichnis vom ungerechten Haushalter. Da sagt der Herr Jesus, dass man einfach im Gebet gehen muss und nimmt die Witwe als Musterbeispiel und sagt, Gott wird er nicht seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Da steht das Wort Chronos, also lange Zeit. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Da steht Tachai. Das meint jetzt nicht in den nächsten 2 Minuten, sondern sagt, er wird den Prozess machen, dass es blitzschnell geht, dass du frei wirst. Nochmals, ihr begreift, sobald ich biblisch glaube, geht es blitzschnell. Glaube ich nicht biblisch, geht es halt nicht. Geht's lang. Es geht so lang, bis ich biblisch im Glaube das annehme, was der Herr sagt, und dann geht es blitzschnell. Dann kommt dieses in Tachai. Es geht ganz, ganz, ganz schnell. Und er sagt, er wird ihnen praktisch Recht schaffen. Ich sage euch, es wird schnell gehen, denn wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Das heißt, in der Endzeit hast du nicht nur das Problem der Gesetzlosigkeit, sondern du hast das Problem der Glaubenslosigkeit. Warum? Das ist ganz einfach. Weil in der Endzeit durch die Medien und durch den ganzen Zeitgeist der seelische Bereich aufgeheizt wird. Darum hast du viel mehr Probleme hier, weil du hier immer geprägt wirst von deiner Seele. Sobald du biblisch zurückkehrst zum Anfänger und Vollender des Glaubens, zum Jesus, einfach kindlich glaubst, was hier steht. Watch me nie ist das passiert. Wisst ihr, Watch me nie hat 2 Seiten gehabt, der gute und der schlechte. Aber Watch me nie hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Das normale Christenleben. Und die haben ja auch gekämpft, dass sie im Geist wandeln, dass sie nicht in der Sünde leben. Und dann ist etwas passiert. Watchmeni liest die Bibel und erkennt plötzlich, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm begraben. Meine Sündenatur liegt im Grab. Ich bin auferstanden zum neuen Leben. Ich bin tot für die Sünde. Dann hat er was gemacht, es war einfältig. Er ging zu seinen Brüdern, die haben sich gerade versammelt gehabt im Raum. Ist zur Tür reingekommen, hat geschrien, Brüder, wisst ihr das Neueste? Dann sagen die, nein. Dann sagt er, ich bin tot. Er hat recht. Er war tot für die Sünde, hat es dann im Glauben angenommen und dann hat er Sieg. Jetzt kommen wir wieder zu dem ganz einfachen Punkt. Die Schwäche, ob das das Fleisches ist, wir kommen nachher zum Gewissen, das genauso wichtig ist. Sobald ich im biblischen Glauben komme und dann das tue, was die Bibel sagt, nicht was meine fromme Seele, meine fromme religiöse Ader sagt, sondern das, was die Bibel sagt, dann bin ich frei. Dann wirkt das vollkommene Opfer gigantisch. Und da kommt natürlich hier das Gewisse. Ich sage es mal so, wir sind ja im irdischen Gefäß und jetzt ist immer die Frage, was ist ein Gewissen? Paulus ist ganz einfach, ich habe es heute Morgen ja schon zitiert, Römer 9,1. Ich sage euch die Wahrheit in Christus, ich liege nicht, wie mir mein Gewissen, steht im Griechischen, mitbezeugt im Heiligen Geist. Entschuldigung. Das Gewisse bewirkt letztendlich immer eine Beurteilung. Es entlastet mich oder es verurteilt mich. Aber Paulus sagt, das ist nicht neutral. Das Gewisse wirkt nur im Heiligen Geist. Das ist das, was ich heute Morgen zeigte. Die Taube, das ist im Heiligen Geist. Der Geier ist nicht im Heiligen Geist. Wisst ihr, mich hat der Teufel schon verklagt, dass ich dann wirklich versucht habe, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, wo, als ich genau nachgeprüft habe, der Herr das gar nicht wollte. Dann war mein Gewissen vergewaltigt von den Geiern. Und da muss man einfach hingehen und zur Taube fliehen, in die Stellung in Christus und das für sich in Anspruch nehmen. Und dann kommt das Gewissen vollständig zur Ruhe. Aber die Bibel sagt, könnt ihr in Römer 14 nachlesen, wenn jemand zum Beispiel von seinem Gewissen her nicht glaubensmäßig es fassen kann und sein Gewissen verklagt ihn, dann darf er es nicht tun. Also ich weiß ja nicht, wer für euch Götzeopferfleisch ist. Ich habe den Verdacht, 10% bis 20% werdet Götzeopferfleisch essen. Ich habe das Glück, dass ich Götzeopferfleisch nicht mag. Wisst ihr, was Götzeopferfleisch ist? Döner. Kebab. Ich hatte einen Kunde. Dieses Fleisch ist teilweise, je nachdem wie religiös, die sind Allah geweiht. Das ist Götzeopferfleisch, nichts anderes. Aber jetzt sagt Paulus im Korintherbrief, ausgerechnet die schwache Gläubige, sagt er, du kannst sogar im Götzeopfertempel zu Tisch liegen und Götzeopfer essen. Unter zwei Bedingungen. Erstens, dass dir dein Gewissen im Heiligen Geist keine Mahnung gibt. Und dass du nicht den zweiten, einen anderen oder einen dritten, der ein schwaches Gewissen hat, befleckst. Aber, die Bibel sagt klipp und klar, es muss im Heiligen Geist geschehen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Punkt. Die Gleichschaltung aller Gläubigen mit Regeln, die Gleichschaltung aller Gläubigen mit allen Verhaltensweisen ist Sekte. Wisst ihr warum? Jeder Mensch hat einen anderen Charakter. Jeden Mensch hat ein anderes Gewissen. In den Grundzügen ist die Lehre der Bergpredigt und die Lehre Jesu für uns alle gleich. Aber gerade Römer 14 sagt die Bibel klipp und klar, der Schwache reagiert anders wie der Starke. Bei Speisevorschrift der Götzopferfleisch reagiert der Schwache anders wie der Starke. Jetzt muss man ganz nüchtern sachlich sagen, es gibt Dinge, da musst du dem Gläubigen sagen, die musst du vorm Angesicht Jesu so regeln, dass du sicher bist, dass die Taube bei dir gelandet ist, der Heilige Geist dich geprägt hat und dann handle nach deinem Gewissen. Und das Gewissen kann ein anderer nicht beurteilen. Ich nehme mir nicht heraus, das Gewissen eines anderen Gläubigen zu beurteilen. Ich nehme heraus zu sagen, die Bibel sagt, Unzucht ist Sünde, Stehlen ist Sünde, Lüge ist Sünde. Das ist unstrittig. Aber in den Fällen wie Römer 14, da muss ich jetzt dem Gewissen des Einzelnen überlassen. Ich habe einen Prediger gekannt, der war sogar evangelischer Pfarrer. Der hatte eine Art, nicht weltlich zu sein, da kann man drüber streiten. Er hat zum Beispiel gesagt, es darf für mich keine Rolle spielen, was ich für ein Auto fahre. Dann ist er in ein Autohaus gegangen und hat denen ganz einfach gesagt, ich will ein Auto. Und dann sagt er, was für eins? Dann sagt er, ist egal. Fragt ihn der Verkäufer, wieso? Wieso ist das egal? Und dann sagt er, ich will das billigste Auto, was sie haben. Dann hat er gesagt, ja, wie viel PS? Egal, ich will das Billigste. Was für eine Farbe? Egal, das Billigste. Wie viele Plätze? Egal, ich will das Billigste. Und am Schluss hat er aufgegeben, hat das billigste Auto gesucht, hat es ihm verkauft. Der konnte von seinem Gewissen her nicht anders. Wenn ein anderer jetzt hingeht und sagt, ich brauche ein Auto auf die Strecke, also insofern braucht er bestimmte PS-Zahl, insofern brauche ich ein Kombi, dass ich einen Kofferraum habe. Und der kann das vom Gewissen, dann darf er das kaufen. Hätte aber jetzt der Bruder, der nur das billigste Auto kaufen konnte von seinem Gewissen her, so ein Auto gekauft, hätte er ein schlechtes Gewissen gekriegt, hätte sich versündigt. Wisst ihr, das ist so einfach. Jetzt muss ich halt dem Mann zugestehen, dass er mit seinem Gewissen das machen darf und dem anderen muss ich zugestehen, dass er mit seinem Gewissen das machen darf. Wenn aber jetzt der Bruder, der das billigste Auto kauft, hingeht und alle anderen Gläubigen sagt, nur wenn du auch beim Auto vorgehst wie ich und das billigste kaufst, dann bist du in Ordnung mit Gott. Steht ihr? Wir sind ja Praktiker. Wir saßen am Tisch, mir gegenüber einer dieser strengen Männer aus einer russlanddeutschen Gemeinde, sein Adjutant, der hat nicht einmal selber geredet, sondern sein, ich sage mal so, Sprecher hat geredet. Meine Frau saß ihm gegenüber, ich auch. Meine Frau hat so eine kleine Holzkette um den Hals. Übrigens, da steht nicht in der Bibel, dass die Frau keinen Schmuck tragen darf, sondern da steht im griechischen Kosmos. Da steht, ihre Welt sei nicht, sie soll sich nicht um das drehen und nicht behängen, aber so ein dezentes Ding spielt keine Rolle. Und dann guckt er mich so an, ein bisschen herausfordernd. Können wir über den Schmuck der Frau reden? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich, aber nur unter einer Bedingung. Ich habe nämlich gesehen, und das sehe ich als früherer Bankmann, ich habe gesehen, dass er eine ganz teure Designerbrille aufhatte. Dann habe ich zu ihm gesagt, wir können über den Schmuck der Frau reden, wenn wir gleichzeitig über Designerbrillen reden. Wisst ihr, was passiert ist? Es gab keinen Austausch. Der Mund war verschlossen wie mit einem Riegel innerhalb von ein paar Sekunden. Ihr wisst, was ich meine. Gott sagt klipp und klar, was ist Sünde, was ist keine Sünde. Aber er gibt einen Mittelbereich, wo man nach seinem Gewissen vorgehen kann. Ich habe mal einen Bruder gehabt, der hat gesagt, ein Gläubiger darf keine 3 Wochen in Urlaub. Naja, kurze Zeit darauf ist der 4 Wochen in Urlaub gegangen. Das ist natürlich dann vom Zeugnis her und von der schwierig gewesen. Ich sage immer zu jedem, das musst du entscheiden vom Angesicht Jesu, was du mit deinem Geld machst, was du mit deiner Freizeit machst. Ich muss auch entscheiden vor Gott, was tue ich und was tue ich nicht. Da ist das gewisse Kriterium, wenn es im Heiligen Geist wirkt. Aber jetzt nochmals. Es geht immer nur, wenn wir den Geist des Glaubens anwendet. Es geht immer nur, wenn wir unser Fleisch für mit Christus gekreuzigt halten, in den Tod geben. Und wenn wir hingehen und wirklich unser Gewissen auf die richtige Ebene stellen. Und wenn dann die Reaktion kommt, dann habe ich zu gehorchen. Weil der Heilige Geist wird mein Gewissen nicht falsch beeinflussen. Da kommt die körperliche Schwäche. Die Charismatiker und Pfingstler haben gepredigt, oder predigen es teilweise noch, wenn du Gott dienst, wirst du nicht krank. Interessant ist, dass die zum Beispiel beim Predigen dann nicht ihre Brille abnehmen. Das ist auch eine Krankheit, oder? Das ist eine Schwäche. Da brauche ich doch keine Brille, wenn ich nicht krank werde. Oder dass ausgerechnet diese führenden Leute später an Krebs gestorben sind. Dann muss ich sagen, Entschuldigung. Ich möchte nochmal betonen, die biblische Lehre ist ganz einfach. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Das zusammen ist der Mensch. Der Geist, Johannes 3,3, wird wiedergeboren bei der Errettung, bei der Wiedergeburt. Für den Geist hat Gott das Element der Wiedergeburt vorgesehen. Die Seele, das Fleisch, haben wir vorher gesehen, also wo auch meine seelischen Regungen sich äußern, da sagt die Bibel ganz klar, die ist gefährlich. Darum sagt Jakobus, irdisch, seelisch, dämonisch. Das ist auch einfach als Tor für Verführung, für Finsternismächte. Da musst du einfach das Kreuz anwenden. Du hältst dich für mit Christus gekreuzigt und gibst dich in den Tod. Also das Mittel Gottes für die Seele ist das Kreuz. Aber das Mittel Gottes für den Körper, für den Leib, ist nicht Krankenheilung. Sondern das Mittel Gottes für den Körper ist Auferstehung. Und erst mit der Auferstehung werde ich alles weghaben. Wisst ihr, warum habt ihr weiße Haare? Ich muss das jetzt umformulieren und sagen, warum haben wir weiße Haare? Ich habe ja auch. Weil ich altere. Warum altere ich? Weil Adam gesündigt hat. Weil ich eine Sündenatur habe. Die Bibel sagt klipp und klar, in Adam sterben alle. Diese Sündenatur bewirkt bei mir, dass ich altere. Und Gott hat in seinem Ratschluss die vollkommene Erlösung gegeben für den Geist und für die Seele und hat gesagt, erst am Schluss kommt der Körper dran. Ihr kennt alle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, denke ich du. Also barmherziger Samariter, er geht von Jerusalem weg nach Jericho. Er geht von der Offenbarung Gottes weg, geht in die Sünde. Die Priester lassen ihn liegen, das ist ein Bild für die Kirche und für die nicht wiedergeborenen Frommen, die haben keine Botschaft für ihn. Da kommt der barmherzige Samariter, der Herr Jesus, lädt ihn auf seinen Esel, nachdem er ihm die Wunde ausgewaschen hat. Esel, Bild fürs stellvertretende Opfer. Und dann führt er ihn auf dem Esel in die Herberge, in die Gemeinde und gibt dem Wirt der Herberge, ein Bild für den Heiligen Geist, 2 Denare. Das ist ein Bild. Und dann sagt er, der 3. Denar, den bekommst du erst, wenn ich wiederkomme. Das ist ein Bild auf die völlige Erlösung. 1. Denar, Wiedergeburt. Der ist bezahlt und das ist von Gott her ein Zustand heute beim Wiedergeborenen. 2. Denar, das mit Christus gekreuzigt sein. Sobald ich das im Glauben anwende, kommt es zur vollen Wirksamkeit, ist der 2. Denar. Aber der 3. Denar, dass mein Körper völlig von der Erlösung erfasst wird, den bekomme ich erst, wenn er wiederkommt, sagt die Bibel klipp und klar. Paulus, der Leute heilen konnte mit dem Taschentuch, der gewaltigste Wunder getan hat in der Apostelgeschichte, konnte am Schluss Trophimus nicht mehr heilen. Er konnte Timotheus nicht mehr heilen. Er konnte sich nicht mehr heilen, weil Hebräer 2, 3 und 4 ganz klar sagen, dass diese flächendeckende, ich sage mal spektakuläre, überall geschehende Krankenheilung, oder Jesus hat jeden geheilt, dass die Messias und den Ohrenzeugen zugeordnet waren. Und jetzt gibt es eben noch die drei Methoden, dass man zum Jesus geht, bittet, dass er mich heilt, ist aber seine freie Willensentscheidung, Gnadengaben der Heilungen, da kann mir eine Heilung wie eine Gnadengabe schenken, kann auch passieren. Das dritte, und das ist ein ganz einfacher Punkt, Jakobus 5, in der Regel Vorsicht, da hat es mit Sünde zu tun, da muss die Sünde bekannt werden. Jetzt gibt es noch einen vierten Punkt. Paulus sagt zu Timotheus, trinke etwas Wein um deines kranken Magens willen. Die Bibel verbietet an keiner Stelle, dass ich nicht zum Arzt gehe. Das heißt, sie sagt nirgends, ich soll nicht zum Arzt gehen. Sondern ich kann genauso die Medizin nehmen, ich kann beten, Herr Jesus, führe die Augen und die Hände der Ärzte, dass sie genau das Richtige tun, das ist überhaupt keine Frage. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, dann wird plötzlich aus diesen vier Problembereichen überhaupt kein Problem mehr. Sobald ich biblische Erkenntnisse habe, weiß ich, für mein Fleisch, das mich plagt, ich muss mich nur für mich Christus gekreuzigt halten, das vollkommene Opfer wirkt. Herr Jesus hat die ganze Ehre. Das Zweite, ich kann das alles im Glauben erschließen. Ich brauche keine Besonderheit, sondern kann in kindlichem Glauben sofort handeln. Wer hat mir das erkauft? Er mit seinem Blut. Wer hat dann die ganze Ehre? Er. Mein Gewissen, dass das im Heiligen Geist wirkt, das heißt, dass der Heilige Geist überhaupt in mein Herz eingezogen ist. Wer hat es erkauft? Er. Wer hat die alleinige Ehre? Er. Wer wird mich letztendlich mit seiner eigenen Auferstehungskraft rufen, wenn er wiederkommt? Wer wird die Auferweckung durchführen als großes Werkzeug des Vaters? Er. Wer bekommt wieder die Ehre? Der Herr Jesus allein. Wissen, das ist auch der Grund, warum die Bibel in Apostelgeschichte 16 ab Vers 7 etwas mitteilt. Da sagt der Jesus, es ist gut, dass ich hingehe. Er musste ins himmlische Heiligtum. Und sagt, dann werde ich der Beistand, der Heilige Geist, zu euch senden. Und dann sagt er, er wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist immer die Grundbotschaft. Sünde, du bist ein Sünder, du bist verloren. Gericht, Gott wird dich richten. Wenn du nicht der Herr Jesus findest, wirst du im Feuerpfuhl landen. Und Gerechtigkeit. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für mich zur Sünde gemacht, auf dass ich die Gerechtigkeit Gottes würde. Der Herr Jesus wird dich mit seinem vollkommenen Opfer retten. Das ist wunderbar. Und dann sagt die Bibel, er wird mir das Zukünftige zeigen, was auch geschehen wird. Aber dann kommt der entscheidende Satz, Johannes 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er leitet mich in die Wahrheit. Und dann sagt er, 14, er wird mich verherrlichen. Das ist der zentrale Punkt. Der Heilige Geist führt immer voll in die Schrift hinein und der Heilige Geist verherrlicht immer der Herr Jesus. Da ist immer der Herr Jesus strahlend im Mittelpunkt. Und jetzt gehen wir zurück zum Anfang heute Morgen. Wir haben doch etwas gesehen. Die Gesetzlosigkeit greift meine Liebe zum Herrn Jesus an. Wenn ich aber begreife, was Epheser 1,17 sagt, wenn Gott mir die Augen öffnen kann in der Heiligen Schrift für das vollkommene Opfer, was der Jesus alles getan hat, dass er meine Sünde hinwegwäscht, dass er mich mit sich gekreuzigt hat, dass meine Sündenatur im Tod ist, dass ich sie loswerden kann in der punktuellen Anfechtung, dass gleichzeitig aber auch er im Heiligen Geist mein Gewissen wunderbar bearbeiten kann und er mich einst auferwecken wird, dass es alles er ist. Und da sind wir bei Kolosser 1,16. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Und dann siehst du nichts als Jesus allein. Wisst ihr, wenn das ein Mensch sieht, dann weiß ich, um diese Endzeit zu überleben, brauche ich nur ihn. Nur ihn und sein vollkommenes Opfer. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Wenn ich sehe, dass er alles für mich ist, kann ich dann noch was anderes tun, als ihn von ganzem Herzen lieben? Jetzt merkt er, wo der Hake liegt. Der Gesetzlosigkeit, die die Liebe zum Jesus kaputt macht, verfalle ich nur, wenn ich das vollkommene Opfer nicht verstehe. Das, was Gott der Vater uns durch den Jesus gegeben hat, nicht verstehe und nicht anwende. Wobei ich betonen möchte, dass Sünde keine Schwäche ist. Schwäche sind die anderen Dinge. Ich kann auch Schwäche sündigen, aber Schwäche an sich ist noch keine Sünde. Und dann sagt die Bibel, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Wisst ihr, und ich möchte euch einfach zum Schluss etwas zeigen. Der Lieblingsjünger Jesu, ihr wisst ja, wer das ist, der Johannes. Er lag an der Brust Jesu. Nicht einmal Petrus hat sich getraut zu fragen, wer verrät dich. Er sagt, dann geh hin und frag ihn. Der Jünger Jesu, der nicht geflohen ist wie ein Petrus, der dabei war, dem der Herr Jesus seine Mutter anvertraut hat, die dann nachher nicht im Haus von Loretto, wie die Katholiken sagen, gewohnt hat, sondern die in Ephesus gewohnt hat mit ihm. Dieser Jünger, der wollte Herr Jesus so gesehen hat wie kaum ein zweiter, dieser Jünger erlebt dann etwas, was in der Endzeit auch geschieht. Er erlebt Trübsal, Drangsal. Er kommt auf die Insel Patmos, wird dort eingekerkert, muss wohl auch um sein Leben fürchten. Und er ist resigniert, das merkst du. In der Offenbarung in Kapitel 1. Und jetzt plötzlich redet Gott zu ihm. Und jetzt heißt die Vers 12, ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und einen inmitten der 7 Leuchter, der einem Sohn der Menschen glich. Er sieht da Jesus inmitten der Gemeinden. Ist euch aufgefallen, was beim Johannes ist? Was hat er ihm zugewandt? Sein Angesicht, stand er vor Gottes Angesicht? Nein, der Rücker. Das war der Grund für sein Versagen. Er hat ihm den Rücken zugewandt. Und dann, als er plötzlich erkennt, da ist der Herr Jesus. Er hat das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Er sieht die ganze Gottheit Jesu, diese Allgewalt. Dann bricht er nieder, heißt es Vers 17, wie tot. Wenn du vom Angesicht Jesu stehst und ihn in wirklich brennender Liebe mit ihm lebst, dann fällst du nicht tot. Wie tot zu Boden, dann fällst du auch nicht so hin, dann hast du einem nicht den Rücken zugekehrt. Es geht der Jesus hin, was hat er mit ihm? Mitleid. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und sieh, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Er geht zu einfach hin, legt die Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Das ist das, was der Herr sagt, kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid. Er wendet jetzt sich am Herr Jesus zu. Und ich kann dir nur eins sagen, ganz praktisch, ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, wenn du abgedriftet bist, wenn du resigniert bist, wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du verzweifelst an deiner eigenen Schwäche, wenn du den Eindruck hast, ich schaffe es nicht, wenn du denkst, jenseits ist so schrecklich, ich werde es nicht durchstehen, dann hast du genau die gleiche Haltung als echt Wiedergeborener, möchte ich betonen, wie ein Johannes. Du hast einmal Jesus nicht mehr das Angesicht zugekehrt, sondern Rücken. Und da macht er was ganz Einfaches. Du drehst dich rum. Du siehst ihm wieder das Angesicht. Kann ich das? Ja. Durch Glauben, vermittels dieser Schneise, die wir gesehen haben, durch Jesu Blut, kann ich vor sein Angesicht gehen. Und dann wird der Herr Jesus sein ganzes Mitleid auf dich richten, die Hand auf dich legen und dir sagen, fürchte dich nicht. Wisst ihr, was dann passiert, wenn das ein Gläubiger tut, dass er wieder in Christus ist, dass er vor ihm steht und wieder in sein Angesicht sieht, dann passiert was Gewaltiges. Schreibe, was du gesehen hast. Jetzt kommt sofort der Auftrag zum Dienst. Du kannst sofort Gott dienen und dann schreibt er dieses gewaltige Buch, diese Geheimnisse, der 7 Sterne, der 7 Leuchter, dann kommt die gesamte Offenbarung zur Wirksamkeit. Er offenbart ihm alles. Jetzt kann Gott ihn gebrauchen. Der Teufel hat nur ein Ziel. Er will, dass ich nicht vom Angesicht Jesu bin. Er will, dass mein Herz nicht dem Herrn Jesus gegenüber in Liebe brennt. Er will nicht, dass das vollkommene Opfer bei mir wirkt. Er will nicht, dass ich dauernd gereinigt bin im Blut Jesu. Er will nicht, dass ich im Geiste wandle. Er will nicht, dass ich mich für mit Christus gekreuzigt halte. Er will nicht, dass ich mein Gewissen vom Heiligen Geist kontrollieren lasse. Er will nicht, dass ich die Hoffnung der Auferstehung habe. will er nicht. Was macht er denn? Er lockt mich von diesem heiligen Weg, den wir gesehen haben, Jesaja 35, 8, lockt er mich weg und führt mich auf lange Wege. Wisst ihr, wo die lange Wege hingeht? Oft in die Seelsorge. Und dann werden die Menschen plötzlich von anderen Menschen abhängig. Sie entblößen ihre Seele, bekennen jede Sünde, sie sind wieder katholisch, ohne es zu merken. Statt dass sie hingehen wie die kleinen Kinder und sagen, Herr Jesus, dein Angesicht. Dass sie sich zu ihm erhebet und wartet, was jetzt für eine Gewalt kommt. Jetzt kommen diese gewaltige Kraftwirkung. Ich erwarte alles von ihm, durch ihn und alles soll ausgerichtet sein auf ihn hin. Dann kann mich die Gesetzlosigkeit nicht mehr schädigen. Dann kann ich nicht mehr hier in die Falle gehen. Dann brennt mein Herz für den Herr Jesus, weil ich ihn lieb habe, weil ich ihn brauche. Und dann wird etwas passieren. Das ist ganz zentral. Dann wird alles, was in meinem kleinen Leben passiert, mir zum Besten mitwirken, nämlich dienen. Und jetzt muss ich eine ganz einfache Entscheidung fällen. Glaub ich kindlich, ich habe den Geist des Glaubens als Gläubiger, glaube ich kindlich, dass alles das, was die Bibel über die Erlösung sagt, stimmt, oder glaube ich es nicht? Wisst ihr, man kann auch hingehen bei Epheser 1,17 und sagen, Herr Jesus, ich weiß, diese Kraftwirkungen habe ich so gut wie nie erlebt, weil ich dir nicht geglaubt habe. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich werde jetzt mit meinem kleinen Wille, der Mensch hat nämlich einen freien Wille, das ist gar keine Frage, ich werde dir jetzt glauben. Und ich glaube jetzt, dass das Opfer bei mir wirkt. Ich glaube, dass ich vor deinem Angesicht völlig frei bin von dem allem, dass die Finsternis keine Macht an mich hat. Man klammert sich an den Herr Jesus. Wisst ihr, was dann passiert? Das Gleiche wie beim Johannes. Oder das Gleiche wie bei David, als er Buße getan hat. Ist euch aufgefallen, was bei David passierte, als er Buße getan hat? Er steht auf, wäscht und salbt sich. Ist gigantisch. Er lässt sich reinigen durch Jesu Blut. Der Heilige Geist erfüllt ihn sofort wieder. Er hat wieder Kraft. Und dann hast du Menschen, die haben keine Resignation. Die haben keine Depression. Es gibt natürlich Depressionen, die sind krankhaft vom Stoffwechsel. Sag für sich. Aber die haben geistlich keine Depression, indem sie sich dauernd für minderwertig halten und denken, ich bin nichts. Und die lassen sich vom Teufel auch nichts mehr einreden, sondern sie stehen vor Gott in Christus. Und das sagt der Paulus, dass er, der ja unser Musterbeispiel ist, Paulus sagt, mich nach, wie ich Christus nachgeahmt habe. Er sagt klipp und klar, ich lese 2. Korinther 12, 19, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir, und das alles, Geliebte, zu eurer Auferbauung. Er sagt, er tut seinen ganzen Dienst vor Gott in Christus. Wenn du vorm Angesicht Gottes stehst und 2. Korinther 4 sagt, der Herr Jesus ist das Angesicht des Vaters und so ihm kindlich einfältig dienst, da spielt deine Schwäche keine Rolle. Die Schwäche des Paulus hat ihn nicht gehindert, dass er von Gott als Werkzeug benutzt wurde, gewaltig zu predigen in Beweisung des Geistes und der Kraft, dass er die Heilige Schrift, die Lehrbriefe schreiben konnte, hat überhaupt keine Relevanz gehabt. Schwäche ist kein Hindernis, aber ich muss die Schwäche zu dem bringen, der Mitleid hat. Wenn ich das mache, ob das Fleisch ist, Glaube ist, Gewissen ist oder Körper ist, ich bringe es einfach am Herr Jesus und erwarte, dass jetzt das vollkommene Opfer wirkt, dann wird was passieren, dann erlebe ich eine Revolution. Dann komme ich nämlich aus dem Einflussbereich Satans, der mich ja da und da lügt und mich da und verklagt, heraus. Was sagt die Bibel in Offenbarung 12, 10 und 11? Das sind diese Leute, Offenbarung 7 beschreibt es noch näher, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Und dann sagt die Bibel klipp und klar, der Verkläger unserer Brüder, der Verkläger, der die Gläubigen da und verklagt vor Gott, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod und haben sich zum Jesus ganz offen bekannt. Und wo dort steht, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, steht im Griechischen Psyche. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt. Sie waren bereit, um Herr Jesus zu dienen, nach seinen Regeln. Und ich fasse einfach ganz kurz unsere ganze Konferenz zusammen. Du wirst von der Gesetzlosigkeit nicht beschädigt werden. Du wirst die Liebe zum Herrn Jesus nicht verlieren, wenn du ihm glaubst, was er sagt. Wenn er sagt, du bist mit Christus gekreuzigt, dann muss ich es glauben. Wenn ich es glaube, dann muss ich es anwenden. Wenn ich es anwende, dann kann ich es nicht mehr tun, weil ein Toter nichts tun kann. Wenn ich glaube, dass das Blut Jesu Christi mich reinmacht von aller Sünde, wenn ich dann einmal Jesus meine Sünde bekannt habe, dann gehe ich davon aus, dass sie weg ist, egal was mein Gefühl sagt. Ich glaube immer nur der Schrift, nicht meinem Gefühl, nicht meiner Vorstellung. Und genau so warte ich auch. Wisst ihr, ich bin mir heute bewusst, ich habe jetzt zweimal Todesangst gehabt in meinem Leben. Gab es die Möglichkeit, dass ich sterbe. Einmal habe ich eine Morddrohung bekommen, aber das war nicht so relevant. War ein Katholik. Ich habe seiner Tochter ein neues Testament gegeben und die haben klipp und klar gesagt, er ist so, er ist zu allem fähig, er ist unterwegs, um dich umzubringen. Gell? Ich habe dann überlegt, ob ich die Polizei hole, dann habe ich mich entschieden, ich sage es lieber Herr Jesus. Und plötzlich kam der Anruf, er hat gerade umgedreht. Das war doch interessant. Wisst ihr, ich muss einfach hingehen wie ein kleines Kind und ihm glauben. Wenn ich einmal auf dem Totenbett liege, wisst ihr, dann wird die Todesangst schon einmal relevant. Wenn ich auf dem Totenbett liege, dann liege ich auf dem Totenbett und dann weiß ich etwas. So wie der Diener in Lissabon, wo der gestorben ist, lag auf dem Totenbett. Alle standen um ihn herum und dann macht er die Augen auf und sagt noch einen Satz. Also ist eigentlich eine Konstruktion, aber er hat gesagt, heute geht ein Sünder gewaschen in Jesu Blut in den Himmel ein. Dann liegst du auf dem Totenbett und dann kann dir der Teufel nicht mehr erzählen, ja, bist du wirklich im Buch des Lebens? Guck mal her, dein Leben war ja nicht so, du bist ja nicht so entschieden gewesen, sondern da wird es nur eine Rolle spielen. Hast du den Heiland in dein Herz aufgenommen? Hast du diese echte Wiedergeburt erlebt? Bist du gewaschen in Jesu Blut? Bist du gerettet? Bist du Gottes Kind? Dann kannst du beruhigt deine Augen schließen und erwarte wie ein kleines Kind in kindlichem Glaube, wenn ich die Augen aufmache, dann geschieht das wunderbare Lied, das man heute ja nicht mehr singt, das heißt, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Da wirst du die Augen aufmachen und da ist der Herr Jesus von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, dann hast du überwunden durch das Lammesblut. Aber ihr merkt, es geht nur darum, glaube ich ihm oder glaube ich ihm nicht. Darf ich noch was ganz Böses sagen zum Schluss? Jagt eure Seele bei geistlichen Dingen in die Wüste. Sie taugt nichts. Jagt euer Gefühl bei geistlichen Dingen in die Wüste. Es taugt nichts. Sondern geh hin und ersetzt diese zwei Dinge durch das Wort Gottes und durch den einfältigen Glaube, den dir Gott ins Herz gelegt hat. Du hast den Geist des Glaubens. Und dann bleib vor seinem Angesicht stehen und du wirst überwinden in allem. So wie der Römerbrief sagt, mehr als du dir vorstellen kannst. Jetzt kommt wieder der Punkt, wo darf ich egoistisch sein? Bei diesen Dingen. Darum wünsche ich es mir zuerst und dann euch. Aber wisst ihr, an dieser Tatsache wird sich entscheiden, ob ich ein glückliches Leben mit dem Herr Jesus führe oder nicht. Das sind Kleinigkeiten. Von diesen Kleinigkeiten, das hängt vom vollkommenen Opfer ab. In Christus oder nicht in Christus. Kindlicher Glaube in ihn oder nicht. Wenn ich das alles glaube, dann werde ich dem Herr Jesus ohne, sagen wir mal, wie soll ich sagen, Resignationen nachwandeln. Ohne Trübsal kann ich nicht sagen, weil Paulus wieder sagt, wir müssen doch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Trübsale werden kommen. Aber ich werde nicht zu Schanden werden. Keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Das wünsche ich mir und euch. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit. Du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Wir können es nur in der Schrift entnehmen. Wir fühlen das nicht. Wir können es auch vielleicht nicht einmal in der Tiefe verstehen. Wir sind mit dir gekreuzigt, mit dir begraben, mit dir auferstanden, mit dir in die himmlischen Orte versetzt. Das ist etwas Wunderbares. Du teilst uns in der Schrift mit, dass gewaltigste Kraftwirkungen dieses vollkommenen Opfers bei uns eine völlige Kontrolle bewirkt, wenn wir dir glauben. Und ich möchte für mich persönlich einfach die Entscheidung fällen, nicht mehr der Stimme meines eigenen Egos, meiner Seele, meiner Gefühle oder gar der des Teufels zu glauben, sondern dir allein. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Du weißt aber jeder heute Nachmittag in unserer Mitte, wo er steht, geistlich. Wir wissen, dass du Mitleid mit unserem Zustand, mit unseren Schwachheiten hast. Und wir bitten dich, dass du das Gleiche tust wie bei Johannes, dass du die Hand auf uns legst und uns klar machst, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und dass wir dann aufstehen können und dir dienen in völliger Einfältigkeit, aber in einer geistlichen Klarheit und so im Triumphzug dir dem Lamme folget, wohin du gehst. Letztendlich zu deiner Verherrlichkeit. Wir beten dich dafür an. Amen.